Wir sind gerade dabei, Bilder zu entdecken, Bilder für die Gemeinschaft, für die landeskirchliche Gemeinschaft Osnabrück. Welches Bild, ja, das hat jetzt, ich erkläre das, keine Sorge, was für ein Zirkus. Mir fehlt eigentlich eine dunkle Folie an der Stelle. Welches Bild teilen wir, wenn wir an die Gemeinschaft denken? Was ist das, wofür wir stehen wollen? Was verbindet uns? Letzte Woche war das die hörende Gemeinschaft. Und diese Woche kommt ein neues Bild und es ist nicht dieses Bild. Meine Aufgabe ist es, in den nächsten Gottesdiensten immer wieder euch Bilder vorzustellen. Bilder, ich gebe zu, die ich gut finde. Und Bilder auch, von denen ich denke, dass Gott etwas durch sie zu sagen hat. Eure Aufgabe ist, das zu prüfen. Eure Aufgabe ist zu schauen, stimmt das? Ist das was für uns? Regt sich da was in mir? Ist da was, eine Resonanz, die in mir kommt, wo ich sage, ja, stimmt, das ist gut. Also hört gut zu und prüft. Aber ich würde auch gerne mit euch ins Gespräch kommen. Wir wollen gerne mit euch ins Gespräch kommen. Und da hinten seht ihr eine Stellwand und da hängt schon das erste Bild, die hörende Gemeinschaft. Und da werden jetzt immer mehr Bilder aufgehängt. Und ihr könnt eure Kommentare dazu schreiben. Das sind kleine Kärtchen, da sind Stifte, da sind Pins. Heftet einfach dazu, was ihr dazu denkt, was euch wichtig ist. Das ist so eine Möglichkeit des Austauschs. Man kann auch sein eigenes Bild hinhängen, wenn man sagt, dieses Bild hier, das ist mein Bild von Gemeinschaft, was für ein Zirkus. Dann hängt es hin, erklärt es kurz, gerne mit Namen, dass man auch noch eine Rückfrage stellen kann, wenn man es gar nicht verstanden hat. Genau. Und auch so können wir ins Gespräch kommen. Lasst uns darüber reden. Wofür wollen wir stehen? Wer wollen wir sein? Was ist unser Bild von landeskirchlicher Gemeinschaft? An Weihnachten gehen Hilde, meine Mutter und ich immer gerne in den Weihnachtszirkus. So, jetzt kommt die Kurve. Und ich bin einmal begeistert von dem, was man dort sehen kann. Ich bin aber auch immer wieder begeistert von den Kindern, die da sind. Weil die haben, so wie Peter das eben beschrieben hat, weit aufgerissene Augen, offenstehende Münder und staunen über das, was sie dort in der Manege sehen. Und ich habe schon Kinder gesehen, die haben ganz vergessen, dass sie eine Tüte mit Popcorn in der Hand haben und eigentlich essen wollten. Und das bedeutet was, wenn Kinder das vergessen. Kinder können noch staunen. Sie können sich überraschen lassen. Sie versuchen noch nicht alles zu analysieren und zu erklären. Sie sind einfach im Hier und Jetzt. Und dann machen sie große Augen und freuen sich. Und das ist das Bild, was ich euch heute mitgebracht habe. Staunende Gemeinschaft sein. Staunende Gemeinschaft. Gemeinschaft, die sich überraschen lässt. Die offen ist, die neugierig ist. Eine Gemeinschaft, die das Staunen noch nicht verlernt hat, die sich noch nicht an alles gewöhnt hat und alles für selbstverständlich nimmt, die neugierig unterwegs ist. Und tatsächlich glaube ich, dass wir allen Grund zum Staunen haben. Staunen über den Reichtum an Menschen, an Persönlichkeiten, an Gaben, Lebensgeschichten, Erfahrungen, Eigenarten, Ideen, Liebe, Kreativität, mit der wir jeweils durch den anderen beschenkt sind. Aller Grund zu staunen. Staunen über das, was zusammen möglich wird. An Aufgaben, an Unterstützung, an einander tragen und einander ertragen, an Halt und Hilfe. Staunen über Gott, über sein Wirken mitten unter uns und durch uns, über seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Wegführung, seine Werte, über alles, was ihn ausmacht, über jede einzelne Facette, die er uns vielleicht ganz neu zeigt, die wir noch nicht gekannt haben, und wir mit offenen Augen, offenen Mündern dastehen und staunen, wow, wie cool du bist. Darf man das sagen? Cool, ja. Also Wie toll, wie groß du bist, das ist noch passender. Staunende Gemeinschaft sein, Gemeinschaft, die mit offenen Augen und offenen Mündern unterwegs ist, weil sie staunt. Denkt ihr vielleicht, worüber kann man denn staunen? gibt es doch gar nichts zu staunen bei uns. Das hast ein bisschen was aufgezählt, das ist alles so theoretisch. Ist das, wo ist die Praxis, wo ist der Beleg? Silvia hat mir heute Morgen, wir hatten kurzen Kontakt, und da hat sie erzählt von einer Sache, und ich dachte, oh, da kann man staunen. Und ich habe gesagt, Silvia, das erzählst du heute Abend. So, jetzt erzähl mal.
Martin, was war das? Was Schlimmes? Okay. Ja, vielleicht habt ihr schon heute einmal gestaunt, ganz kurz, als ihr gekommen seid und draußen eine kleine Baustelle gesehen habt und habt euch gewundert, was wir da wieder aufreißen. Und dachte, ach du grüne Neune, was passiert denn hier schon wieder? Diese Baustelle, die haben Horst und der Tobias Wendel am Freitag angefangen. Und das ist praktisch, sind die Vorbereitungen für den Verteiler, der jetzt einen anderen Platz bekommen wird demnächst. Wir hoffen, dass er am 1.9. dann da an diesem Platz steht, der jetzt schon ein bisschen vorbereitet wird. Und am Freitag hatte ich noch kurz mit den Leuten vom Verteiler gesprochen, mit den Menschen, die wir da kennen, und gesagt, habt ihr nicht Lust und Zeit, mit dazu zu kommen und uns zu helfen? Weil das hatten sie irgendwann mal gesagt. Und dann war das aber alles sehr kurzfristig und ich habe gesagt, mal schauen, was kommt. Und tatsächlich kam ein junger Mann, der hatte auch Zeit, Kilian, hatte mega Power und wollte auch unbedingt mit anpacken, hat auch richtig was gerissen. Und wir haben dann am Freitag, sie kam dann mit dem Tobias und mit dem Horst beim Mittagessen und auch beim Arbeiten ins Gespräch über Gemeinschaft und über unsere Beziehungen in der Wüste und über die Bethesda-Gemeinde, die hier vor Ort ist und die sich hier trifft sonntags. Und dann hat er gesagt, ach, wie toll. Also er hat nämlich eine Freundin, die schon länger in Osnabrück wohnt und die auch noch ein bisschen hier ist und die schon ganz lange nach einer Gemeinde sucht, die genauso ist wie die Bethesda-Gemeinde. Und er hat jetzt immer schon mal sonntags Leute auch beobachtet, die hierher gekommen sind und gesehen und hat sich nie getraut, so richtig zu fragen und eigentlich nicht den Dreh gekriegt, mal nachzuhaken. Und dann war das total klasse, dass er jetzt praktisch den Kontakt hatte. Wir haben dann zusammen geguckt und den Kontakt mal geguckt und der hat dann jetzt echt Mut, dann sie auch dafür einzuladen und ihre Gemeinde zu sagen. Und ich habe gedacht, wow, wie toll ist das denn? Also manchmal denke ich, also es kann ja, das ist wirklich zum Staunen. Ich war total da, wie wunderbar ist das denn? Er hat jetzt wie Gott Wege führt, die wir uns noch nicht mal träumen lassen, von denen wir gar nichts wissen, von denen wir nichts ahnen, aber wie wir in dem Miteinander vielleicht auch ein Stück Wegbereiter sein können, das ist echt total toll. Also mich hat es gefreut und ich habe echt gestaunt.
Noch jemand etwas erlebt, worüber er gestaunt hat heute? Muss jetzt nicht sein, könnte man drüber nachdenken. Wir haben nachher Zeit zum Kaffee trinken und vielleicht auch zum Austauschen. Ich behaupte, eigentlich können wir den ganzen Tag mit offenen Augen und Mündern durch die Gegend laufen und uns freuen. Staunen wir. Bringt dich das zum Staunen? Löst das was in dir aus? Wow, wie cool, ein junger Mensch wird hoffentlich eine Gemeinde finden, die zu ihr passt, zu dieser Person passt. Und das über Kontakte, über Dreiecken, die Gott irgendwie zusammengeführt hat, über die Möglichkeiten, die er uns hier gibt. Bringt dich das zum Staunen? Manchmal ist das mit dem Staunen gar nicht so einfach. Es gibt Staunkiller. Es gibt Dinge, die uns das Staunen rauben wollen. Ich habe euch mal die prominentesten mitgebracht. Staunkiller Nummer 1 ist Ärger und die negative Sicht auf die Dinge. Nochmal, ich behaupte, wir haben jede Menge Grund zu staunen und uns zu freuen, überrascht zu sein über das, was Gott tut. Aber oft sind wir in unserer Wahrnehmung konzentriert auf das, was nicht gut ist. Wir staunen dann auch, aber wir staunen anders. Wir staunen negativ. Ich staune, wie unpünktlich Menschen sein können. Ich staune, wie kompliziert Menschen sein können. Ich staune, wie festgefahren Meinungen sein können. Ja, merkt, was ich meine mit negativ staunen. So kann man auch staunen, klar, das meine ich aber nicht. Irgendwie fällt einem dieses negative Staunen leichter. Und wenn man erstmal angefangen hat, was Negatives zu suchen und zu finden, dann findet man auch immer mehr. Das entwickelt dann so eine Sogwirkung und man ist in so einem Negativstrudel drin. Frag dich doch mal selbst, wie das bei dir ist. Worauf blickst du, wenn du an Menschen denkst, Menschen aus deinem Umfeld, mit denen du täglich vielleicht zu tun hast? Worauf blickst du, wenn du an landeskirchliche Gemeinschaft denkst? Worauf, was schaust du? Was siehst du? Siehst du vor allem die Defizite? Konzentrierst du dich auf das, was schwierig ist? Bist du schnell dabei, dich über Menschen zu ärgern, dich aufzuregen? Willst du dem anderen am liebsten mal so richtig die Meinung geigen? Bist du dauernd am Nörgeln und unzufrieden? Vorsicht! Es könnte sein, dass es mehr an dir liegt als an den anderen. Staunende Gemeinschaft sein. Fang an, über die richtigen Dinge zu staunen. Staune über das, was gelingt. Staune über das Gute, was dir der andere mitbringt, was du im anderen entdeckst. Staune über das, was da ist. Ich möchte hier so eine kleine Praxistipp-Ecke einrichten. Kann man am Ende vielleicht ein Foto machen, dann kann man sich das sogar mitnehmen, wenn man möchte, nur als Tipp. Und da ist ein Tipp, nimm dir nächste Woche vor, wenn du dich über jemanden ärgerst, mindestens einen Grund mehr zu finden, dich über ihn oder sie zu freuen. Und dann staune, was das für ein toller Mensch ist, über den du dich da gerade ärgerst. Ein anderer Staunkiller ist unsere Erwartungslosigkeit. Wir sortieren Menschen automatisch in Schablonen oder in Schubladen ein. Das ist so, weil wir das brauchen, um Menschen ja mit ihnen sie einschätzen zu können, mit ihnen umgehen zu können. Das ist auch in Ordnung. Das Problem ist nur, dass wir sie manchmal so fest zumachen, diese Schubladen, dass die Menschen da nicht mehr herauskommen. Und dann ist unsere Meinung über den anderen fest und wir haben auch keine Erwartung mehr, dass es irgendwie anders sein könnte. Der ist eben so, die kann halt eben nicht anders. Wir werden erwartungslos. Was wäre, wenn wir unsere Schubladen ein Stück offen halten? Wenn wir Menschen nicht automatisch mit vorgefertigten Meinungen begegnen, sondern immer wieder neu mit einem suchenden Blick. Wo ist das Gute im anderen? Wo beschenkt Gott mich gerade durch den anderen? Welche Seite habe ich noch nicht entdeckt? Und dann vielleicht irgendwann zu staunen und zu sagen, wow, so kenne ich dich ja noch gar nicht, das ist ja toll. Noch ein Tipp. Nimm dir nächste Woche vor, einen Menschen besser kennen und verstehen zu lernen, Begegnung zu suchen und zuzuhören. Hörende Gemeinschaft. Ihr erinnert euch, wer letzte Woche da war, zuhören. Nicht zu schnell bei mir sein, sondern was ist eigentlich das, was dich ausmacht? Und noch ein Staunkiller, festgelegte Vorstellungen und Überzeugungen. Staunen heißt ja, dass wir uns überraschen lassen, dass wir noch nicht alles klar haben, dass wir offen sind für das Ungewohnte. Mir fällt das seit geraumer Zeit im Gespräch mit Menschen auf, dass Menschen oft in ihren Überzeugungen und Meinungen extrem festgelegt sind. Das mache ich jetzt gar nicht bezogen auf landeskirchliche Gemeinschaft, sondern wirklich in Begegnungen mit Menschen ganz allgemein. In Gesprächen geht es dann nicht darum, zu hören, was der andere denkt oder warum er es denkt oder zu versuchen, es zu verstehen oder vielleicht sogar den Gedanken zu haben, ich könnte vom anderen und seiner Meinung, seinen Erfahrungen etwas lernen. Vielmehr geht es darum, die eigene Position klar und deutlich zu machen und zu zementieren. Und es gibt da so Indikatorensätze, also das sind so Formulierungen, die diese innere Haltung deutlich machen. Also da sagt jemand etwas und dann unterstreicht er seine Behauptung mit, so ist es doch oder das ist ganz klar. Na ja gut, okay, wenn mir jemand das sagt, dann ist ja ganz klar, da brauchen wir auch nicht mal darüber reden, das ist ja so. Beliebt ist auch, das geht ja gar nicht. Auch mit diesem Satz ist klar, hier gibt es nichts mehr zu besprechen. Das ist fertig, aus, Ende. Ich glaube, je klarer uns die Dinge scheinen, je mehr wir überzeugt sind, wie es eben so ist oder meinen, sagen zu können, was geht und was nicht, desto schwerer wird es, sich überraschen zu lassen und zu staunen über das, was Gott vielleicht auch bereithält. Und ich verstehe den Wunsch nach Klarheit, Aber die einfachen und klaren Antworten sind verlockend, aber vielleicht nicht immer tragend. Und ich würde sogar so weit gehen, zur Vorsicht zu mahnen, wenn dir jemand immer mit einfachen und klaren Antworten begegnet. Nochmal genau hinzuschauen. Das Leben ist nicht einfach, sondern das Leben ist vielschichtig. Und das ist nicht schlecht, im Gegenteil. Das Leben ist, den hättet ihr jetzt gesehen, kein einfacher Backstein, der irgendwie auf 6 Seiten gepresst ist und das war's. Sondern das Leben ist, das ist noch nicht mal ein gutes Bild, es gibt wahrscheinlich, das Leben ist noch viel, viel mehr, aber ich habe es mal versucht, das Leben ist eher wie ein Diamant, der unzählige Facetten hat, in dem sich das Licht bricht, der glitzert, der strahlt, der überraschend ist, der einen überraschenden Blick auf die Welt ermöglicht, wenn man nochmal hindurchschaut. Einfach nur zum Staunen. Wer das Staunen verlernt, der steht letztlich auch in der Gefahr, klein von Gott zu denken. Wem schon alles klar ist, der meint, wer meint, Gott packen zu können, der wird irgendwann anfangen, seine Meinung so absolut zu setzen, dass drumherum wenig Luft ist für anderes, für andere Gedanken. Und dann will ich vielleicht sogar anfangen, dem anderen, dem Nächsten, der mir gegenüber ist, mein Bild von Gott aufzuzwingen als richtig. Dabei sollten wir immer davon ausgehen, dass Gott auf jeden Fall immer größer ist als unser Bild von ihm und dass er für uns Überraschungen bereithält. Petrus ist für mich ein Vorbild in sich überraschen lassen. Petrus ist als Jude aufgewachsen. Heute würde man sagen, er ist in den Glauben hineingeboren. Er wusste von dem Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Er kannte die Gebote der Tora, die Gebote aus dem Alten Testament, die es zu halten galt. Dennoch war er nicht fertig. Gott hat ihn immer wieder überrascht. Zuerst ist er ihm in Jesus begegnet. Gott wird Mensch. Für uns klingt das so selbstverständlich. Glaubt mir, für Petrus war das eine Überraschung. Bei allen Ankündigen, es kommt ein Messias und so, aber das war etwas, was sie sich so nicht vorgestellt haben. Und dann war er mit Jesus unterwegs und wahrscheinlich fallen euch selber zig Geschichten ein, wo Jesus ihn überrascht hat, wo Petrus nur staunend dagestanden hat und sagte, wie kann das jetzt sein? Bei all dem, was er neu gelernt hat, ist es eine Sache, die Jesus ihm später, lange nach der Auferstehung, noch beigebracht hat, die sein Hirn fast überfordert hat. Für Petrus war nämlich eine Sache, bei allen Veränderungen, bei allen Neuen, eine Sache klar, nämlich, dass dieser Jesus, an den er glaubt, der Messias der Juden ist. Das ist der Messias, der für die Juden gekommen ist. Darum haben die Apostel am Anfang der Apostelgeschichte auch das Evangelium ausgebreitet unter den Juden. Jesus hatte zwar was gesagt von wegen, gehet hin in alle Welt, aber das konnte sich Petrus nicht so richtig vorstellen. Juden und Heiden, das passt nicht zusammen. Das Gebot der Tora verbot es, mit den unreinen Heiden Kontakt zu haben. Petrus wäre nie auf die Idee gekommen, dieses Gebot zu überschreiten, bis zu diesem Tag. Könnt ihr noch? Seid ihr noch dabei? Ja. Mir fehlen gerade ein paar Bilder, deswegen. Aber eben. Wir schaffen das. Petrus befindet sich auf dem Dach eines Hauses in Joppe. Joppe, das liegt etwas südlich von dem heutigen Tel Aviv. Dort war er zu Gast. Es war Mittagszeit und Petrus hatte großen Hunger. Und dann hat Petrus eine Vision, eine Erscheinung, wie auch immer man das nennen will. Er sah ein Tuch, das vom Himmel herabgelassen wurde. Und in diesem Tuch waren jede Menge unterschiedlicher Tiere. Da waren Tiere drunter, die Petrus gut kannte und mochte, weil man sie essen konnte. Da waren aber auch Tiere drunter, die Petrus nicht essen durfte, weil das Gebot des Alten Testamentes sagte, diese Tiere, da sagte Gott, diese Tiere dürft ihr nicht essen, die sind unrein. Also Krabbeltiere zum Beispiel und Verschiedenes, Schweine. Und das Problem war jetzt, dass diese Tiere und die Essbaren, die waren alle zusammen. Und die haben sich berührt. Und dadurch sind die reinen Tiere unrein geworden. Das Unreine hat sich ausgebreitet. Das war ein Anblick, wo einen frommen Juden wahrscheinlich ganz anders geworden ist. Also ich weiß nicht, zumindest hätte er den Puls gehabt, auf Abstand zu gehen, Distanz einzunehmen. Warum? Weil man da nicht zu nahe kommen will. Man will das nicht berühren, man will sich nicht selbst verunreinigen. Und ich lese euch vor, was jetzt passiert. Nun hört Petrus eine Stimme. Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges mit Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandel du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und das geschah dreimal. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Was mag in Petrus jetzt abgegangen sein? Was für Fragen waren in dem? Was hat ihn bewegt? Wollte Gott seine Treue auf die Probe stellen? War das überhaupt ein Bild von Gott oder wollte irgendjemand anderes ihn in Versuchung führen, einen Fehler zu machen? Was Petrus nicht weiß, zur gleichen Zeit sind drei Männer aus einer anderen Stadt, aus Caesarea, auf dem Weg zu diesem Haus nach Joppe, um Petrus zu bitten, mit ihnen nach Caesarea zu kommen, um dort einen Mann namens Cornelius zu besuchen. Cornelius wiederum war ein römischer Hauptmann, ein Römer, ein Feind, ein Heide, ein Unreiner. Jemand, zu dem Petrus niemals von sich aus Kontakt gesucht hätte. Es galt, Abstand zu halten, bloß nicht zu nahe kommen, bloß sich selbst nicht unrein machen. Und als die drei Männer an die Tür klopften, da dachte Petrus wahrscheinlich noch drüber nach, über diese Worte, was Gott für rein erklärt hat, das behandel du nicht, als wäre es unrein. Und so geht er letztendlich mit ihnen. Etwas, was er sonst nie getan hätte. Für uns klingt das irgendwie banal, so, was hat er sich so aufgeregt? Kirchengeschichtlich ist das aber der Wendepunkt. Hier eröffnet Gott den Weg zu den Heiden und Gott den Weg für die Heiden. Und er bricht damit mit allem, was vorher galt. Für Petrus war das ein Kulturschock. Nochmal, also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Für uns ist das, das sind so Geschichten von früher. Ne? Also so, ja, der hatte da irgendwie Probleme mit dem und was weiß ich und was haben die sich so angestellt. Und es gibt heute Studien, soziologische Studien, die versuchen, die Gesellschaft abzubilden. Und da gibt es die sogenannte Sinus-Milieu-Studie. Und die teilen die Gesellschaft ein in verschiedene Milieus. Das klingt immer so ein bisschen negativ, Milieu. Man könnte auch sagen Lebenskonzepte, Lebenseinstellungen, Lebensentwürfe. Und es gibt da eine tolle Grafik zu, die ihr jetzt nicht seht. Und es ist so, dass man sagt, es gibt die Milieus, die nebeneinander sind, die haben Überlappungen. Da gibt es Berührungspunkte. Aber die weiter entfernt sind, die sind so unterschiedlich in ihrem Denken, in ihren Lebensentwürfen, wie sie das Leben sehen und verstehen und gestalten, dass es da, dass es keine Berührungsmöglichkeit mehr gibt, dass es kein Miteinander gibt. Man spricht dann sogar von sogenannten Ekelgrenzen, ja, weil man sagt, da, so niemals, so kann man nicht leben und so will ich nicht leben und mit denen will ich nichts zu tun haben. Und wenn man da jetzt mal die Juden und die Heiden damals einteilen würde, die wären ganz weit auseinander. Das ist nicht einfach so, jetzt stellt euch doch mal nicht so an, jetzt gibt euch doch mal die Hand und vertragt euch, ist doch alles gut, sondern da ist eine Ekelgrenze dazwischen, von beiden Seiten. Da ist kein Miteinander. Das ist das, was Petrus hier lernt, das ist nicht nur so ein kleiner Schritt, so nach dem Motto, so jetzt guck mal Petrus, jetzt könntest du noch einen Millimeter weiter rechts laufen. Das ist, Petrus, lauf mal 100 Kilometer weiter rechts, du musst einen anderen Weg gehen. Was Gott für rein erklärt hat, das behandel du nicht, als wäre es unrein. Das war ein enormer Schritt für Petrus, in das Haus dieses Cornelius zu gehen. Und in seinem Haus erkennt er den Glauben, der bereits in Cornelius gewachsen ist. Und er beginnt zu staunen. Er ist offen für das, was Gott ihm da sagt. Er beginnt zu staunen. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, jetzt wird's mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Jetzt habe ich's verstanden. Jetzt ist es mir erst aufgegangen und erstaunt. Und jetzt bitte hab dieses Bild von dem Kind vor Augen, die großen Augen, den großen Mund und Petrus seine zittrigen Knie. Petrus staunt. Er staunt über die Gnade und die Weite Gottes. Er staunt, dass Gott barmherziger und liebevoller ist, als er es sich je hat vorstellen können. Er staunt, dass Gottes Liebe Menschen unabhängig von ihrem Ansehen gilt. Er staunt, dass Gott seine eigenen Gebote und Weisungen außer Kraft setzt, wenn es um seine Liebe geht. Er staunt über Gott, über seine Liebe, über das Neue, das er gerade lernt. Und das ist noch nicht alles. Gott setzt noch einen obendrauf. Der hat noch einen Ass im Ärmel. Der überrascht ihn nochmal. Petrus meint, er müsse jetzt irgendwie eine längere Predigt da anfangen, so wie ich. Und dann passiert was. Und das wünsche ich mir jetzt auch gerade, dass das passiert. Jetzt hört mal, was da passiert und vielleicht erleben wir es auch. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die gläubigen Juden, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, entsetzten sich, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Wie krass, die erfahren auf einmal den Heiligen Geist, die Unreinen, die, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Merkt ihr das? Wie krass das ist, sie entsetzten sich. Sie wunderten sich ein bisschen. Nein, die haben sich entsetzt. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandten sich Petrus an seine Begleiter und sagte: Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Petrus wird klar, diese eigentlich unreinen Heiden gehören zu Gott. Er kann nicht mehr anders, als sie in Gottes Familie willkommen zu heißen. Der Heilige Geist hat es bekräftigt. Wer bin ich, fragt sich Petrus, wer bin ich, dass ich ihnen ihren Glauben abspreche? Wer bin ich, dass ich mich gegen den Heiligen Geist stelle? Das sind die ersten Heiden, die getauft werden. Das waren unsere Großväter und Mütter im Glauben. So ungefähr müsste es stimmen. Das, was da geschah, war mehr als einfach nur eine Kleinigkeit. Das war die Basis dafür, dass wir als Nichtchristen zu Jesus gehören können. Es geht um uns, es geht darum, dass wir nicht länger ausgeschlossen, ausgegrenzt wurden. Ohne dieses neue Denken, ohne das offene Staunen eines Petrus über die Größe Gottes ohne seine Bereitschaft, sich von dem zu lösen, was er bisher als wahr und richtig erkannt hatte, wären wir ausgeschlossen aus der Gemeinschaft der Christen. Oder Gott hätte einen anderen Weg gefunden, das ist die wahrscheinlichere Version. Darum geht es. Staunende Gemeinschaft sein. Jesusmenschen, die sich von Jesus und Gott überraschen lassen, die sich bewusst sind, dass ihr Wissen nur Stückwerk ist, dass Gott immer noch größer ist, die offen sind für Gottes Reden und Wirken heute, die sich neu senden lassen, die neugierig hinhören und sich von seiner Barmherzigkeit überraschen lassen, die neugierig sind auf das Gute, was Gott in jedem Einzelnen schenkt, die mit einem staunenden, offenen Blick auf die Gemeinschaft schauen und sich am Guten freuen, das in uns und durch uns wächst, die offen sind für Menschen voller Staunen über die Unterschiedlichkeit, mit der jeder Einzelne kostbar geschaffen ist. Staunende Gemeinschaft sein. Das ist mein Bild für heute. Und die Frage ist, wollen wir das? Amen.